Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch froh, dass ich es noch geschafft habe, nach diesen Festivitäten, die hinter mir liegen. Ich wusste gar nicht, wie viele Freunde ich habe und wer mir alles Glückwünsche geschickt gebracht hat. Und ich hatte ja wirklich in der Einladung darum gebeten, eine Spende für die Berliner Tafel zu geben. Und dass jeder, der was mitbrachte, hat gesagt, Regina, du hast beides verdient. Die Berliner Tafel ist gespendet und ein kleines persönliches Geschenk für dich. Und das hat mich natürlich auch gefreut.
Ach, wie schön. Wo und wie haben Sie denn gefeiert?
Ich habe im China-Club gefeiert, aber eben mit Freunden. Der China-Club ist ja auch überschaubar. Nicht wie das Tipi, wo wir ja 50 Jahre Ziegler-Film mit 600 Leuten gefeiert haben. Hier war das schon sehr überschaubar und ich finde, das ist auch in Ordnung.
80 Jahre, man mag das wirklich selber kaum glauben, aber wie fühlt sich diese 80 für Sie an?
Ja, ich denke, nur weil man Geburtstag hat, muss man ja auch nicht älter werden. Also fühlt mich ganz jung an. Ich fühle mich so, wie ich bin, unternehmungslustig, meistens gut gelaunt. Eigentlich morgens immer, wenn ich wach werde, habe ich Lust aufzustehen und freue mich auf den Tag. Manchmal kommt dann irgendwas dazwischen, was ich nicht so toll finde. Aber auch das versuche ich dann wieder wegzustecken. Aber im Prinzip fühle ich mich forever young.
Es gibt ja so bestimmte Geburtstage, wenn man so das die Jahre mal Revue passieren lässt, wo man sagt, doch, das war schon so ein einschneidender Geburtstag. Bei mir war das zum Beispiel der 30. Hatten Sie sowas?
Nee, bei mir war das der 29. weil ich ja nach dem 8. März 1973 ja dann die Regina Ziegler Filmproduktion gegründet habe mit diesem einmaligen Stammkapital von 60 Mark. Das war die Verwaltungsgebühr für eine persönlich haftende Gesellschaft. Ja, da könnte man sagen, da war im Geburtstag schon die Vorfreude, dass sich das Leben ändert, dass die Welt nochmal neu eingerichtet wird und dass das Leben nochmal einen anderen Talk hat.
Götz-George hat mal hier an dieser Stelle gesagt, im Alter wird die Haut immer dünner, im übertragenen Sinne.
Ja, das liegt ja daran, welcher Hauttyp er war. Also.
Die Berlinale ist ja gerade vorbei. Waren Sie da viel unterwegs?
Man merkt dann doch, dass viele Menschen nach diesen ganzen Covid und sonstigen Ausfällen Nachholbedarf haben. Also es gibt sehr viele KollegInnen aus dem Ausland, mit denen wir auch gute Verabredungen für Deals, mal einen kleinen Kauf von ein paar Film- oder Co-Produktionsüberlegungen immer wieder gehabt haben in den letzten 2-3 Jahren. Die haben sich tatsächlich jetzt auf den Weg gemacht und sind gekommen und haben ganz schön meinen Terminkalender durcheinander gebracht.
Und hatten Sie tatsächlich auch Zeit, Filme zu gucken?
Ich habe keine Zeit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe mir gedacht, ich kann das ja jetzt auch nachholen, weil die meisten Filme kommen ja dann doch ins Kino. Und da wir ja ein Filmkunst 66 haben, wo wir uns auch mal Filme angucken können, wenn die Verleiher sie uns zur Verfügung stellen, kann ich dann wirklich nachholen, was ich dann auch gerne mache.
Es gab ja sehr unterschiedliche Meinungen zur diesjährigen Berlinale. Wie sieht Ihr Fazit aus?
Auf der einen Seite ist es so, wenn jemand einlädt, kannst du noch nicht gleich wieder ausladen. Auf der anderen Seite hat es der AfD ja auch ganz gut getan, dass sie sich dann auch kulturell ein bisschen bilden konnten. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und ja. Der Abschluss war halt schon fürchterlich, weil ich einfach denke, so etwas muss irgendwie, ja, es muss was widersprochen werden. Und ich glaube, die waren alle überfordert von der Situation. Und ich glaube, dass man nicht unbedingt die Absicht hatte, dem Filmfestival was anzutun, sondern es war der Situation geschuldet. Aber trotzdem muss ich sagen, hat es so einen bitteren Nachgeschmack.
Welchen Stellenwert hat denn die Berlinale so aus Ihrer Sicht europaweit gesehen?
Die Berlinale hat eigentlich einen guten Stellenwert. Sie ist mit das größte Festival, mit dem Filmfestival in Cannes, das ja immer im Mai sein wird. Und die Berlinale war eigentlich immer schon ein Drehort für alles Mögliche. Film, Produktionsvorbereitung, Produktionsverhandlungen, finanzielle Verhandlungen. Also Berlinale war eigentlich immer das, dass man alles, was man kriegen möchte, auch kriegen kann, wenn man gut ist. Das hat sich ein bisschen geändert, aber was ich wirklich glaube, ist, wir haben eine neue Chance. Wir kriegen eine tolle neue Leiterin für das Filmfestival. Und die wird im nächsten Jahr das große Rums machen, da bin ich ganz sicher.
Ich glaube auch, die brennt so richtig, wenn man sie so erlebt. Ich kenne sie nicht weiter, aber ich habe sie einmal erlebt und dachte, ja, passt.
Ja, ich finde auch. Also ich drücke ihr die Daumen und glaube an sie.
Wenn Sie mal so gucken auf die Filmstadt Berlin und Babelsberg, wie hat sich das verändert? Wie ist da jetzt der Stellenwert derzeit?
Naja, wir sind natürlich in einem Fördersystem, wofür die Filmstadt und Babelsberg nichts kann. Sondern es ist das System, an dem jetzt auch gearbeitet wird. Wir haben halt Finanzierungskriterien, die nicht mehr den internationalen Standard entsprechen. Das heißt zum Beispiel bei dem Film Martha Liebermann, den ich ja mit Thekla Carola Wied gedreht habe, der ja auch weltweit eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, haben wir einen Tag in Berlin gedreht, nämlich da am Wannsee, wo die Liebermann-Villa steht, und alles andere in Prag. Warum war das so? Weil wir in Prag eine Zufinanzierung bekommen haben. Ich hatte, das ist ja auch eine Koproduktion mit der ARD, natürlich nur eine bestimmte Summe, kann ich ja jetzt sagen, 2 Millionen, nicht ganz. Der Film hat aber 2,7 Millionen gekostet. Und 350.000 habe ich dann in Prag bekommen dafür, dass ich eben auch den wirtschaftlichen Umsatz erbracht habe. Das ist da auch ganz unbürokratisch. Und den Rest habe ich selber finanziert und versuche das jetzt auch durch Auslandserlöse reinzukriegen. Wenn Sie hier, so ist im Augenblick jedenfalls noch die Regelung, mit dem Filmboard, mit dem ich immer gerne arbeite, und wenn wir diese Regelung nicht mehr haben, noch lieber, dann kriegen Sie einen sogenannten Kredit, und wenn Sie Rückflüsse haben, dann müssen Sie die anteilig zurückzahlen. Das heißt, das Geld, was zurückkommt, geht nicht an den Produzenten, sondern erstmal an, weil das System so ist. Aber es soll ja jetzt das neue Filmförderungsgesetz geben, und da soll es eben auch so geregelt sein, dass diese Förderung eine wirtschaftliche Förderung ist, wie sie übrigens auch in Österreich seit 2 Jahren wunderbar funktioniert. Oder nehmen Sie Bulgarien, überall geht das. Und ich hoffe, das wird in Berlin dann auch so gehen. Ansonsten, Berlin ist halt als Filmstadt, als Bundeshauptstadt sehr schwer zu erreichen. Man muss umsteigen, und ich finde, dass die Bundesregierung da eine Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass wir wieder direkte Flüge haben. Ich möchte von hier mit der Lufthansa direkt nach Los Angeles, nach New York fliegen oder nur nach Paris oder Rom. Und ich finde das unzumutbar, dass das hier nicht mal so, wie es war, wieder sein kann.
Lassen Sie uns mal auf das letzte Jahr gucken. Ein bisschen haben wir es ja gerade schon anklingen lassen. Das letzte Mal, als Sie hier bei mir waren, da standen Sie kurz vor Ihrer großen Jubiläumsparty im Tippi-Zelt. Und das war ja tatsächlich so eine, ja, wie soll man sagen, sehr persönliche, sehr emotionale Feier mit sehr, sehr vielen Wegbegleitern auch an Ihrer Seite.
Mhm. Ja, das war, fand ich, ja auch ein Erlebnis. Feiern gehört ja auch zum Produzieren dazu. Wer nicht feiern kann, ist kein guter Produzent, würde ich mal sagen, weil man kann ja auch den Rohschnitt feiern, man kann den Erfolg eines Films feiern, man kann die Finanzierung, die geschlossene feiern. Und wir haben halt 50 Jahre Ziegler-Film gefeiert und haben es auch richtig krachen lassen. Und es war toll und ist mir heute noch in bester Erinnerung, weil eben viele Weggefährten gekommen sind. Und wir hatten auch damals keine Geschenke, sondern Berliner Tafel. Und es ist eine erheblich, erklecklich tolle Summe rausgekommen, über die wir uns, Tanja und ich, natürlich sehr gefreut haben.
Und ich fand auch, es ist Ihnen unglaublich viel Liebe entgegengebracht worden. Es war gar nicht so offiziell, sondern das waren einfach diese Reden zum Beispiel von Sebastian Fitzek oder Michael Friedmann, die so persönlich waren, dass alle irgendwie, also selbst wenn man gar nicht so beteiligt war, Tränen in den Augen hatte.
Naja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Taschentücher verteilt.
Auf jeden Fall war es wirklich, wirklich ein sehr besonderes Fest. Und Sie hatten ja noch weitere Highlights auch im letzten Jahr. Es gab ja sehr viel.
Ja, natürlich. Da gab es die Ausstrahlung unserer Serie »Die Therapie«. Die erste deutsche Psychothriller-Serie bei Amazon nach dem Roman von Sebastian Fitzek. Sein erster Roman, den er vor 17 Jahren geschrieben oder ja, ich glaube schon 18 inzwischen Jahren geschrieben hat und den wir immer verfilmen wollten. Und irgendwie war das schwierig. Der Psychothriller setzt sich, der deutsche Psychothriller setzt sich in Deutschland jetzt aber langsam durch. Und wir hatten natürlich in der ersten Woche, der Film ist ja in über 200 Ländern gleichzeitig in 43 Sprachen synchronisiert, nicht untertitelt und weiteren auch dann noch untertitelt, angelaufen. Und wir waren gleich in der ersten Woche sogar in Amerika auf Platz 4. In Vietnam waren wir 4 Wochen unter den ersten Top 10 und auch in anderen Ländern, in Griechenland zum Beispiel, ist Fitzek auch schon ein Name. Da ist schon Buswerbung gemacht worden mit Fitzeks Büchern. Und ja, das nehme ich natürlich auch gerne wahr, weil ich mich freue, wenn die Filme, die wir produzieren, eine Chance haben, in der Welt gezeigt zu werden.
Und jetzt steht, glaube ich, der Jupiter an, ne?
Ja, ich hoffe doch. Drücken Sie bitte mit mir die Daumen. Es steht auch der Fernsehpreis an, natürlich. Und wir haben ja einen neuen Film mit Amazon produziert, Der Heimweg, der jetzt in der Endphase, in der Post-Production ist. Den möchten wir auch, zumindest haben wir ihn angemeldet, für Monte Carlo, für das Filmfestival und auch fürs Münchner Filmfest. Mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir da auch so eine Anerkennung und Wahrnehmung bekommen bei Heimweg, wie das bei der Therapie der Fall war.
Stichwort Boulevard der Stars.
Oh ja, das ist ein Thema.
Das ist ja wirklich ein Thema, wo Sie not amused sind, um es mal gelinde auszudrücken.
Naja, als unser regierender Bürgermeister, der ja wirklich alles getan hat, dass in Berlin die Sterne leuchten, dass natürlich Klaus Wowereit, der hatte dann die Idee mit Giorgia Torno, diese Boulevard der Stars zu machen. Und er war da und als ich meinen Star bekam, hat er ihn persönlich mit mir und mit meinem Mann Wolf Gremm, der damals ja noch lebte, haben wir diesen Star am Potsdamer Platz leuchtend gefeiert und haben gesagt, was für eine tolle Idee und wie schön ist das. Bei mir in der Nähe liegt Klaus Kinski und die ganzen Großen dieser Welt haben ihre Sterne, die aber nicht mehr leuchten, sondern die sind verrottet, verkratzt, irgendwie Unkraut und verschreddert. Eigentlich müsste man jetzt einfach nur Beton drüber gießen, weil man das nicht ertragen kann. Und mich hat neulich jemand angerufen und hat gesagt, ich stehe an ihrem Stern und würde den gern putzen. Darf ich das? Dann habe ich gesagt, nee, das ist dann der einzige Stern, der geputzt ist und die Leute denken, ha, die Ziegel hat sich ihren Stern selber geputzt. Nein, danke, habe ich gesagt. Aber ich finde, dass die Stadt sich doch um sowas auch kümmern sollte. Das sind einfach Dinge, die Berlin auch nicht mehr so, ja, man muss dahin machen. So, ich habe auch Freunde, die auch sagen, ach, komm doch lieber nach München, wir machen uns ein tolles Wochenende in München. Die sind früher gerne nach Berlin gekommen. Aber nehmen Sie den Gendarmenmarkt. Seit 2 Jahren ist es eine Baustelle, wo man noch nicht mal richtig weiß. Ich war neulich in dem Theater und wollte dann zu Borchardt und habe mich erstmal verirrt, um überhaupt dahin zu kommen, bis ich dann mein Handy aufmachen musste, um danach dann den richtigen Weg zu finden. Das kann doch nicht wahr sein, dass in dieser Stadt einfach so viel nicht mehr los ist. Finde ich schwierig. Ich hätte es gern anders. Und ich würde gerne meine Freunde wieder gerne nach Berlin kommen sehen und nicht ich nach München.
Absolut, das kann ich als Berlinerin nur unterschreiben. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Sie haben ja damals mir erzählt, dass Sie, als Sie nach Berlin kamen, sich tatsächlich wie im Rausch auch gefühlt
ja,
haben.
Ja, naja, ich war 19, als ich nach Berlin kam. Und wenn Sie überlegen, das war vor 60 Jahren. Ich meine, ich kam aus der Provinz und das Erste war an der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche. Die vielen Japaner, die da immer mit so einem Schild hoch da lang gingen und ich kapiert habe, die kriegen eine Führung. Und ich habe das alles irgendwo unglaublich in mich reingesogen und bin dann tatsächlich auch, ich war ja bei der Uni angenommen worden für, ich wollte ja eigentlich Juristin werden, ich wäre wahrscheinlich keine gute Juristin geworden, also deswegen habe ich nach 2 Semestern Jura gedacht, hast zwar das große Latinum und das Graecum gemacht, weil die Eltern wollten, weil sie selber die Chance nicht hatten wegen des Krieges, dass die Tochter Akademikerin wird. Und aber ich habe mich dann doch umentschieden und ja, ich finde, so wie es jetzt ist, ist genau richtig.
Und Charlottenburg spielt ja auch eine ganz besondere Rolle. Wenn wir mal ganz früh anfangen, das erste Zimmer in der Mommsenstraße.
Mommsenstraße 36, damals wohnte dort die Familie Dirnsdorfer und ich hatte ein wunderbares, großes Zimmer, das ich auch, glaube ich, noch ein paar Jahre bewohnt habe, weil als Tanja geboren war, sie ja mit da auch erstmal, weil die Thekla Dirnsdorfer war damals Krankenschwester und hatte selber 5 Kinder. Und Tanja war dann das 6. Und ich konnte dann auch arbeiten gehen. Und das war dann später, als ich da nicht mehr wohnte und die Tanja in den Vorkindergarten ging, war ich ja hier schon beim Sender Freies Berlin. Jetzt haben wir einen schönen Sprung gemacht. Und mein Chef, Herr Borasch, achtete darauf, da meine Arbeitszeit Minimum 8 bis 5 war, dass ich die auch einhielt. Und um 8 Uhr bekam ich dann immer den Anruf. Und ich war manchmal erst 5 nach 8 da, weil der Kindergarten, ich wohne inzwischen in der Reichstraße, um die Ecke erst um 8 aufmachte und ich damals auch schon immer mit Schokolade dahin gewackelt bin und gehofft habe, dass die ein bisschen früher kommen, die Kolleginnen da, die ja nun auch einen schweren Job da immer leisten. Und das Gleiche ging dann 17 Uhr, also ne, 17 Uhr war hier im Sender erst Arbeitsende oder wenn ich Überstunden machte, konnte ich das dann aber auch irgendwie vorher besprechen, die aber nicht bezahlt wurden damals beim Sender. Na jedenfalls bin ich damals ja dann immer, da gab es noch die Straßenbahn in der Kantstraße mit Tanja im Gepäck, dann erstmal von der Mommsenstraße zu Fuß zur Kantstraße und war dann natürlich froh, dass ich hier trotzdem in Charlottenburg bleiben konnte. Aber natürlich ist an der Kantstraße auch der Lietzensee, was unheimlich schön ist, weil unsere Büros sind da auch. Und dann kann man im Sommer oder wenn das Wetter wird ja jetzt auch schöner, kann man da wirklich auch mal ein bisschen auf der Bank sitzen oder sind Cafés in der Nähe oder Engelbecken. Also das können wir schön nutzen und wir fühlen uns da wohl. Also Charlottenburg ist für mich das Herz von Berlin.
Ach, schöner kann man es nicht sagen. Ich wohne ja direkt gegenüber von Ihren Büros. Insofern, ich gucke von der anderen Seite auf den Lietzensee.
Dann sehen Sie manchmal, dass ich auch sehr spät noch im Büro bin. Ne?
Richtig. Sie befinden sich ja nun offensichtlicherweise im Unruhestand. Was treibt Sie so an? Was gibt Ihnen diese Power und diese Energie?
Kann ich Ihnen gar nicht sagen, das bin ich einfach. Ich nehme jetzt keine besonderen Vitamine oder Tabletten oder Putschmittel oder so, sondern ich habe so ein paar Tabletten wegen ein bisschen Blutdruck mal oder sowas, aber im Prinzip bin, wie ich bin. Gibt doch einen schönen Schlager, der heißt ja irgendwie so.
Von Vicky Leandros.
Genau.
Damit sind wir jetzt im fließenden Übergang zu Ihren Lieblings-80ern und Lieblings-90ern.
Ich muss dazu einfach viel sagen.
Natürlich, das machen wir genau jetzt.
Ich war noch niemals in New York. Udo Jürgens. Udo Jürgens ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden. Ich war noch, ja, um die 28, 29. Da war ich mit Uli Schamoni und Wolf in einem Restaurant in der Königsallee. Und Udo kam und sagte, hallo, ich bin Udo Jürgens und möchte Sie gern kennenlernen. Darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Und habe ich gesagt, nee, ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Dann sehr viel später, habe ich im Flughafen München mir noch ein Buch gekauft, weil die Lufthansa leider wieder 4 Stunden Verspätung hatte. Und ich dachte, ich kaufe mir das Buch. Der Mann mit dem Fagott, das war gerade erschienen. Die Lebensgeschichte der Familie Bockelmann, also von Udo Jürgens, geschrieben. Ich habe das angefangen zu lesen und irgendwie hat mich das so fasziniert. Ich habe gedacht, das muss ich verfilmen. Da dachte ich, na mal sehen. Habe Freddy Burger, angerufen und habe gesagt, Herr Burger, ich möchte gern die Rechte von dem Film, für einen Film, von dem Buch und ich komme morgen, bin ich sowieso in Zürich, was natürlich nicht stimmte. Und er sagte, ja gut, dann treffen wir uns mittags, ich lade Sie zum Essen ein. Er hatte da ein Restaurant da an diesem Sommerberg vorgeschlagen und wir kommen dahin, begrüßten uns und er sagte, ja, Udo kommt auch gleich. Da dachte ich, mal gucken. Also Udo kam, Freddy sagte, Udo, und das ist die Regina Ziegler. Und Udo sagte, ich kenne Frau Ziegler. Dachte ich, naja, da war die Reise vielleicht dann doch nicht so fröhlich, wie ich hoffte. Aber es ging dann los. Udo ließ sich von mir genau erzählen, was ich mir gedacht hatte. Ich hatte mir einen Zweiteiler gedacht, der durch das ganze 20. Jahrhundert führte. Und Udo hörte sich das alles auch gut gelaunt an und sagte dann, und warum soll ich ausgerechnet Ihnen die Rechte geben? Da dachte ich, naja. Da habe ich gesagt, weil ich die Beste bin. Dann hat er gesagt, okay, Sie kriegen die Rechte. Und daraus ist eine große Freundschaft geworden, die ich so sehr schätzen gelernt habe, obwohl sie auch Stress hatte. Zum Beispiel Udo war sich nicht ganz so sicher, wie das mit seiner Familie sein würde, wenn er diese ganze Familiengeschichte so ausbreiten lässt im Film. Es passierte dann auch öfter morgens um 9, dass meine Kollegin am Telefon sagte, Udo Jürgens ist dran, da wusste ich. Udo um 9, kein gutes Zeichen. Udo war nie vor 12 am Telefon. Und dann kam schon so diese, weißt du, Regina, ich habe mir das überlegt und wir sollten das doch nicht machen. Und das Geld, was du ausgegeben hast, das kriegst du auch wieder. Ich habe gesagt, Udo, nun lass doch mal. Also, ich will jetzt eine lange Geschichte doch dann kürzer erzählen. Wir saßen beim Rohschnitt in Hamburg, Händchen haltend. Und Udo hatte das im Auge, was Sie vorhin sagten, das Tränchen. Und er drückte mir fest die Hand und ich wusste, wir haben es geschafft. Und der Rohschnitt ist für mich sowieso immer das Signal, wenn mir warm ums Herz wird, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Und mir war da sehr warm geworden. Nächste Geschichte, also der Film lief und war gelaufen und Udo hatte sein vorletztes Konzert überhaupt, was er damals nicht wusste, in der O2-Halle und hatte Markus Olb, meinen Kollegen, der auch hier an dem Film mitgearbeitet hat als Producer, eingeladen zu kommen. Und ich dachte, naja, Udo, das Konzert habe ich jetzt in den letzten Jahren ja doch immer wieder miterleben dürfen und so. Aber irgendwie war die Einladung so herzlich, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe hin mit Markus. Wir hatten einen Platz in der 7. Reihe und Udo sagte dann, dann wollte ich euch mal was vorspielen. Ich habe da für den Film Mann mit dem Fagott habe ich auch die Musik komponiert und aufgenommen und ich habe jetzt für euch ein Medley gemacht, weil das ist der wichtigste Film meines Lebens und da sitzt die Produzentin Regina Ziegler. Und dann hatte ich einen tobenden Beifall, habe dann mal mich erhoben und gewunken und dachte, Udo, was tust du mir da an? Aber im Nachhinein hat es mir jetzt gut gefallen, muss ich sagen.
Eine sehr schöne Geschichte. Ja, und dann wollen wir nicht vergessen, ich war noch niemals in New York als Musical.
Ja, ich war noch niemals in New York, war dann das nächste. Das war die Premiere des Musicals, war in Hamburg. Was unglaublich war, die Hamburger standen auf den Stühlen. Auch unser heutiger Bundeskanzler, den habe ich auch gesichtet, der stand auch auf dem Stuhl und klatschte. Und das war eine riesige Premierenfeier. Und ich habe dann zu Udo gesagt, Udo, die Filmrechte kriege ich doch. Und er sagt, selbstverständlich kriegst du die. Das ist doch ganz klar. So, und ich habe immer nachgefragt. Und dann irgendwann sagte Udo, ja, ich habe jetzt mit dem Verlag und so, da ist ein kleines Missgeschick passiert. Die haben die Rechte an einen amerikanischen Verleih vergeben. Und da habe ich gesagt, nee, Udo, das kannst du mir nie antun. Du hast mir die versprochen. Sagte ich, ja, jetzt mehr kann ich rum, ich besorge das. Also Udo hat dann dafür gesorgt, dass der Vertrag rückgängig gemacht wurde. Ich bekam die Rechte und wir haben dann versucht, dieses Musical umzusetzen. Und das ist natürlich filmisch nicht einfach gewesen. Und er hat das Endergebnis nicht mehr erlebt, leider. Aber das war ein tolles Team und es ist ein toller Film geworden. Und auch der Regisseur Stölzel, alle haben ihr Bestes gegeben. Wenn ich daran denke, Katharina Thalbach, Uwe Ochsenknecht.
Heike Mackert.
Heike Mackert, ja.
Best of, das ist unfassbar. Ja,
und Pasquale Aliardi. Und ich habe neulich den Film wieder gesehen und da kann ich Ihnen nur sagen, ja. Und das war übrigens, jetzt habe ich auch wieder das Tränchen im Auge gehabt vor den paar Tagen. Ein Erlebnis gewesen, eine Überraschung, nämlich die genannten Heike, Uwe, Pasquale, Katharina haben wir zum Geburtstag aus Ich war noch niemals aus New York das Lied gesungen und hat mich überrascht und es hat mich sehr gerissen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich das nochmal haben darf, live.
Wow, so ja. Ein ganz, ganz schöner Film. Ich habe den auch geliebt. Ich habe ihn auch zweimal gesehen. Und ich habe da wiederum auch Tränen gelacht, muss ich sagen.
Ja, das sollte ja auch lustig sein.
Ja, es war auch lustig, tatsächlich. Und jetzt gucken wir noch auf dieses Jahr, denn wir sprachen vom Unruhestand. Wenn wir mal auf dieses Jahr 2024 gucken, was steht denn da an?
Ja, Michael Endes Wunschpunsch steht an. Da gibt es auch schon ein Drehbuch, da gibt es auch schon eine Kalkulation, ein Budget. Und es gibt erste Finanzierungszusagen, aber das ist natürlich ein riesengroßes Projekt und wir wollen das in der Mischung von Trick und Real machen, das heißt Hexe und Zauberer werden wir real als Schauspieler besetzen und alles andere wird natürlich entsprechend trickmäßig hergestellt. Das ist eine große Herausforderung, aber ich habe auch da die Mitstreiter erstens in der Firma und zweitens, ja, das kann ich noch nicht sagen, weil ich spreche immer über solche Dinge erst, wenn der unterschriebene Vertrag vorliegt. Aber ich hoffe da auch sehr zum Beispiel auf NRW, weil wir da einen Teil drehen wollen und andere, wir werden in verschiedenen Ländern drehen, um die Finanzierungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Also das wird eine richtige Klopsproduktion, würde ich mal sagen.
Das klingt so. Lena Lorenz.
Lena Lorenz drehen wir ab Mai. Das ist ja die sehr erfolgreiche Reihe. Wir sind jetzt schon wir gehen jetzt schon auf die 50. Folge zu. Und das ist ja ungewöhnlich. Aber Lena Lorenz hat sich in den ganzen Jahren, seit 10 Jahren machen wir Lena Lorenz in Berchtesgaden, so weiterentwickelt, dass auch der Jungenanteil sehr gestiegen ist, was das ZDF natürlich, und darüber bin ich ja auch sehr froh, dazu gebracht hat, wieder neue Aufträge für Lena Lorenz für das Jahr 2024 zu erteilen. Mhm. Und da geht's im Mai los. Und dann gibt's auch noch die Buntschuhs, die kommen nochmal diesmal auf dem Campingplatz und da geht es auch hoch her, das kann ich versprechen.
Ist ja auch ein Dreamteam, also die sind ja auch wirklich großartig.
Ja, das finde ich auch. Und die Andrea Zawadzki hatte ja damals, es fing ja mit einem Roman an und jetzt sind es Ideen, die wir austauschen, die wir mit ihr absprechen. Aber sie hatte die Idee und der erste Roman war dann auch sehr erfolgreich und die Ausstrahlung so erfolgreich, dass das ZDF gesagt hat, bitte macht mal weiter. Ne? Und jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Campingplatz geht.
Die Erotic Tales?
Die Erotic Tales habe ich ja mal in den 80er, 90ern produziert, 30 Stück davon. Eine davon, Dutch Master hatte auch eine Oscar-Nominierung und ich habe an dem Abend mit meinem Mann eine Oscar-Verleihung live erleben dürfen. Leider haben wir nichts bekommen, was aber dazu führte, dass mal wiederum, hier kommst du hier nach Deutschland zurück, dann wirst du auch gleich angemacht, hast ja nichts gekriegt oder sie haben ja nichts gekriegt oder so. Während mir der Chef des Hotels, in dem wir wohnten, ein riesen Blumenbouquet reingestellt hatte mit dem You are one of the three best, ne? Also einer der drei Besten.
Yeah.
Und da dachte ich, warum kann man nicht in Deutschland sowas mal, diese Perspektive eingehen und sagen, tatsächlich, eine Nominierung ist doch was Feines, du gehörst zu den drei Besten. Und ich freue mich auch sehr über die Oscar-Nominierungen, die wir jetzt haben. Die Erotic Tales, das waren dann 30 insgesamt, sind ja auf 480 Festivals weltweit gelaufen, sogar in Cannes. Und haben mir eigentlich immer wieder das Gefühl gegeben in den letzten Jahren, warum greifst du nicht nochmal wieder diese Idee auf? Und wir sind jetzt dabei, neue Erotic Tales zu entwickeln und produzieren zu wollen. Und ich habe festgestellt, das macht auch wieder Spaß, über die Erotik nachzudenken. Also tun wir es.
Regina Ziegler, danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allem bleiben Sie schön gesund und fit.
I do my very best.